Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Und schon wieder verloren. Das Projekt Top 6 nach 6 ist damit krachend gescheitert und Hannover 96 macht es sich auf dem Relegationsplatz gemütlich bzw. ungemütlich, denn das ist es aktuell in Hannover schon ein bisschen. Oder doch nicht? Wir sprechen drüber und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße Tim Block. Schönen guten Morgen, Tim.
Guten Morgen, guten Morgen.
Ach Tim, so früh am Morgen und dann so viel Ärger mit der Technik, also das ist ja eine Katastrophe gewesen heute früh.
Ja, gut, aber die Technik hat manchmal ihre eigenen Gesetze.
Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist schon wieder schlecht, aber wir hoffen einfach, dass es jetzt, dass wir das durchziehen können und dass das mit der Aufnahme so klappt, wie wir uns das vorstellen und den Hörern dann nicht so eine Vollkatastrophe am Ende liefern müssen. Schauen wir mal, Tim, Vollkatastrophe, mega Überleitung, als wenn ich sie geplant gehabt hätte, habe ich natürlich nicht. Ich weiß, ich habe es ja bei Twitter gelesen, du siehst das alles noch nicht so dramatisch, wie es der eine oder andere sieht. Ich hänge wahrscheinlich wie immer irgendwo dazwischen. Aber wir müssen das mal ein bisschen aufdröseln. Und ich würde sagen, wir fangen an tatsächlich mit dem Spiel gegen Hoffenheim und gehen dann so ein bisschen ins Allgemeinere. Woran hapert es aktuell? Und dann ist ja auch noch das Spiel gegen Frankfurt auch noch auf der Liste. Und dann sind wir wahrscheinlich auch schon fertig. Für die Hörer die Info, das ist quasi die dritte Ausgabe meines Urlaubszykluses. Deshalb ist auch diese nur mit einem Gast, ab nächste Woche dann wieder mit zwei Gästen und auch diese deutlich kürzer als die anderen Ausgaben. Aber ich wollte es nicht versäumt haben, euch wenigstens eine ganz kurze Besprechung zu diesem Spiel zu geben. Ist übrigens die 223. Ausgabe, Tim. Was heißt das auf gut Deutsch? Wir haben die 222. verpasst. Also zu feiern echt. Und zu betrinken und überhaupt.
Aber das können wir ja nachholen. Das kann man ja irgendwie...
Spätestens bei der 333. Folge Hannover liebt, betrinken wir uns wieder. Ja. Ja, fantastisch.
Das oder die 250. Folge. Das dürfte doch in dieser Saison... Nee, das wird eng, oder?
Ja, Taschenrechner raus. Das sind 37... Nee, das wird eng tatsächlich. Das könnte so eine Sommerpausenausgabe. Ja, vielleicht finden wir auch irgendwie...
350. Das können wir ja machen wie Fest und Flauschig. So live auf so einer Bühne oder beim Kröpke oder so.
Oh, beim Kröpke
ich bin gleich. Der Jan Böhmermann und du bist Oliver Marx Schulz und dann... Ja,
wir denken da nochmal drüber nach. Aber so eine Live-Ausgabe hätte tatsächlich mal einen gewissen Charme. Aber wir wollen uns heute nicht mit Fantasien und Ideen die Zeit versauen. Tim, so, 3-1. Hat der Trainer hat Albernoz ersetzen müssen, hat dafür wenig überraschend aus Scholleck gebracht. Überraschender war dann aber schon der Einsatz von Bakalotz, oder? Der hat mich zumindest überrascht.
Ja, habe ich vorher auch drüber nachgedacht, was man da verändern könnte. Gegen Hoffenheim war Hoffmann ein ganz anderer Schnack ist, als es Nürnberg ist. Oscholek haben wir schon drüber gesprochen, ganz klar, dass der dann von Anfang an spielen wird. Bei Bakalotz war ich anfangs auch ein bisschen überrascht, aber in die ersten 2-3 Minuten haben mich aber eigentlich direkt auch davon überzeugt, dass das schon die richtige Entscheidung war, einen aggressiven, dynamischen Achter zu bringen, der dann die erste Linie von Hoffenheim auch direkt attackiert mit Füllkrug und Bebu zusammen. Das ist schon eine ganz ordentliche Geschichte. Kann man schon machen. Ist halt dann natürlich dann wiederum mit Ball nicht so top. Aber das haben wir dann auch eher über die Flüge gelöst und Back hat da mehr aus der Verantwortung genommen. Aber in der Rückbetrachtung des Spiels war das genau die richtige Personalie zum genau richtigen Zeitpunkt, nämlich von Beginn an.
Okay. Schwegler war der als erstes so ein kleines positives Akzentchen setzen konnte im Spiel nach vorne, als er sich da an der Auslinie, ich weiß gar nicht, für mich war das irgendwie die ganze Zeit faul, für die Hoffenheimer wahrscheinlich auch. Schiri hat's nicht gepfiffen und auf einmal lupft Schwegler diesen Ball darüber zu Bebu. das sah so aus, als wenn das das 1-0 ist. Und ich muss gestehen, ich habe es in Palma in der Kneipe auf dem iPad gesehen. Die waren nicht in der Lage, Sky Sport HD 5 anzumachen, überraschenderweise. Aber hatten sehr gutes WLAN. Dann habe ich das iPad laufen lassen und habe Sky Go geguckt. Ich muss gestehen, also ich wusste halt, dass er nicht reingeht. Aber als ich den gesehen habe, weil Zeitversatz und so, ne, Sky Go,
ja,
kennt
ja,
das Drama. Wenn ein Tor gefallen wäre, hätte ich es in der Konferenz auf dem Fernseher bereits gesehen. Aber ich, das, da hätte, also der hätte ruhig schon reingehen können, ne?
Ja, das sind halt eben auch genau diese Szenen, die der Trainer in der Pressekonferenz nach dem Spiel angesprochen hat. Auch der Julian Nagelsmann hat das auch leicht angedeutet. Das sind halt eben spielentscheidende Situationen und die musst du für dich nutzen. Da fehlt halt zurzeit einfach auch Matchglück. Wir sind uns doch alle einig, dass der den sonst in einer ganz normalen Verfassung oder ganz normalen Form gemacht hätte. Ja, der muss er machen. Klar, dann steht es relativ früh schon 1-0 und dann läuft das Spiel ganz anders. Dann muss Hoffenheim am Mittelpunkt wieder anfangen.
Ja, und der macht dann halt nicht. Und 3 Minuten später geht's klingeling. Und wir liegen 1-0 zurück. Und zwar gefühlt, weil alle wieder keinen Bock hatten. Also Wallace ist der Erste, der den Ball mit dem Kopf da irgendwie versucht wegzumachen. Und das klappt nicht so ganz und dann hilft ihm keiner. Dann wird Schwegler relativ easy von einem Doppelpass ausgespielt. Okay, das ist natürlich scheiße, ne? Denn das Klack-Klack geht, hast du dich gerade mal umgedreht und schon sind die an dir vorbeigelaufen. Und dann kommt so dieser Pass auf den Torschützen, der ist nämlich gewesen...
Brenet,
genau. Ja, in die Schnittstelle von Sorg und Anton. Und Anton versucht noch hinterher zu laufen, Sorg versucht es mit Armheben. Auch das klappt überraschenderweise nicht, um ein Tor zu verhindern. Und dann sieht das halt echt mega kacke aus. Und 3 Minuten, nachdem du eigentlich 1-0 führst, liegst du 1-0 hinten.
Ja, ist halt auch so ein... Der Fehler passiert auch schon weit vorher. Die müssen da in der Situation auf Abseits spielen. Der lange Ball von Nordwald, glaube ich, geschlagen. Den müssen wir besser verteidigen. Da müssen wir nicht unbedingt in den 1-gegen-1-Zweikampf gehen. Da können wir kollektiv rausrücken und dann stellen wir Joel Linton und Charleroi beide abseits. Wir kippen auch nicht richtig ab, insofern war dann auch der zweite Ball, das Duell darum überhaupt gar nicht möglich, weil kein Gegenspieler da war. Joel Linton und Scholle haben das ganze Spiel über als Zielspieler super gemacht, haben diese Bälle gut abgelegt und dann auch für die Mitspieler zum Verwerten überlassen. Aber in der Szene, da muss man das Beste machen. Da muss man einfach als Kapitän auch ganz klar die Ansage sagen oder auch das auch schon kommunizieren, dass wir jetzt rausrücken, wenn der lange Ball geschlagen wird, weil wenn du mal so hoch presst, wie Hannover das gemacht hat, in den ersten 45 Minuten zumindest haben sie sehr hoch gepresst, dann muss man schon in der Rückwärtsbewegung, / Vorwärtsbewegung, was den Laufweg auf den Ball zugeht, muss man schon ein bisschen schneller sein, um dann halt eben so eine Situation ohne Körperkontakt, ohne Zweikampf zu lösen. Gegen Joel Linton und Scholley braucht hier keiner in Zweikampf gehen. Das ist zwecklos.
Ja. Das Ding war so ein bisschen der Büchsenöffner für Hoffenheim beziehungsweise der Büchsenschließer für uns. Danach, finde ich, ging gar nichts mehr. Ich glaube, Füllkrug hat es hinterher in irgendeinem Interview gesagt, dass sie regelrecht geschockt waren, die Mannschaft. Und so sah das dann halt auch aus, dass sie geschockt waren und dass sie aber auch einfach gar keinen Fußball mehr gespielt haben. Also da war noch dieser Riesenbock von Wimmer drin, den er dann nur mit dem, in meinen Augen, Foul lösen kann. Schiri gibt kein Foul, okay, haben wir vielleicht ein bisschen viel Glück gehabt. Zweite rote Karte innerhalb von kürzester Zeit wäre jetzt auch richtig bitter gewesen.
Gut, Rot kann man dafür ja auch nicht geben.
Ne, das ist schon fast
war ja noch,
gleiche
war Höhe. Ja noch Anton, ne? Also da waren ja noch ein paar Spieler, die den Scholler noch hätten einholen können, oder?
War er nicht letzter Mann sogar tatsächlich? Also, keine Ahnung.
Aber, ja, aber letzter Mann, aber Tobi, was ist letzter Mann? Er steht 30 Meter vom Tor. Also letzter aber, Mann, ja, natürlich.
Durch ist er. Durch ist er. Ja, also gut, sagen wir so.
Ist schwierig so.
In unserer jetzigen.
Schiedsrichter hat nicht faul gepfiffen.
So. Genau, das ist das Wichtigste, was wir mitnehmen, aber du darfst halt auch nicht vergessen, in der jetzigen hast du Scheiße am Fuß-Situation. Hätte es mich persönlich nicht gewundert, wenn der Schiri sagt, rote Karte, bitte. Gut, alles gut gegangen, aber passt halt aktuell sehr, sehr gut ins Bild unserer wackeligen Innenverteidiger, würde ich gerne nachher noch intensiver drüber sprechen. Und aber auch ansonsten war da halt nichts. Da war, ich hatte das Gefühl, keiner geht richtig drauf, alle haben so irgendwie Angst oder ja, vielleicht war es dieser Schock, den Füllkrug beschrieben hatte. Das war insgesamt bis zur Halbzeit ein ziemlich großer Haufen Mist.
Ja, nach dem Gegentor, das hat dann der Truppe auf jeden Fall den letzten Hauch Motivation genommen. Sie ist auch So, das war dann eine sehr, sehr verfahrene Phase und eine sehr chaotische Phase, aber auch nicht nur auf unserer Seite, sondern auch Hoffenheim war so ein bisschen irritiert von diesem chaotischen Auftreten und war dann plötzlich selber irgendwie chaotisch. Also sie haben irgendwie dann auch das Fußballspiel eingestellt oder haben auch Situationen nicht gut ausgespielt. Wahrscheinlich, weil sie einfach überrascht waren, mit wie viel Mann wir benötigen, um den Ball hinten raus zu prügeln. Weil alle Leute unter den Ball treten oder über den Ball treten oder ja nicht richtig stehen oder so, keine Ahnung. Ja, das war schon eine ziemliche Misthälfte auf jeden Fall in der ersten Halbzeit. Das war schon nicht so toll.
Fand ich auch. Das hat wenig Spaß gemacht, ging da tatsächlich auch so weiter nach der Halbzeit und wurde dann, ich fand auch völlig zu Recht, mit dem 2:0 für Hoffenheim bestraft. Und das Tor gibt ja ganz gut, finde ich, das wieder, was wir gerade gesagt haben, da geht keiner bei, da greift keiner an, Hoffenheim konnte machen und dann war es halt mal ein guter Moment. Ich glaube, der Schabek heißt der junge Mann, kann einfach laufen, holzt das Ding dann, natürlich ein bisschen Glück, dass er genauso fliegt und reingeht, aber es war halt auch nicht der erste Angriff, den die Hoffenheimer da hatten. Also das war in der Summe von dem, was seit der 20. Minute, also nach dem 0:1 passiert ist, war das in dieser halben Stunde völlig verdient, dass wir dann das 2:0 kriegen. Oder siehst du das anders?
Schwierig. Also, ja, nicht, also unverdient war das Gegentor nicht. So, weil Hoffenheim war auch da in dieser Phase die bessere Mannschaft. Ja. Also, ich muss das sagen, dass die Folge des Gegentors, ich bin der Meinung, das war eins der wertvollsten Gegentore, die Hannover 96 jemals kassiert hat. Weil danach das Spiel, das hat irgendwie, der Trainer hat das auch gesagt, alle Bremsen gelöst und das Gefühl hatte ich auch. Also dann ist man teilweise hoches Risiko gegangen und Hoffenheim hat sich dadurch total verunsichern lassen, hat sich hinten reindrücken lassen und plötzlich war Hannover 96 auch die spielbestimmende Mannschaft. In der gesamten Schlussphase hat dann auch durch verschiedene Personalien und auch Wechsel dann auch wieder Druck nach vorne gekriegt, hat ist über die Flügel durchgebrochen, hat ein paar Spiele durch die Mitte aufgezogen und dann den Mitspieler freigespielt. Also das Gegentor geht vollkommen in Ordnung, aber es war ein Dosenöffner
für uns. Dann wiederum ein Dosenöffner für uns, da stimme ich dir sogar zu. Wir haben dann angefangen, Fußball zu spielen und das muss ich nicht verstehen, warum man das vorher nicht macht und warum es dann auf einmal klappt. Da sind sicherlich beide Seiten, also auch sowohl Hoffenheim als auch Hannover mit involviert in irgendeiner Form. Aber du hast es gesagt, wir haben dann tatsächlich die Chancen bekommen und es lag sicherlich auch an den Wechseln. Also Asano für Bakalorz 65. Weidand für Schwegler 73.
Tiefenläufer auch dabei.
Genau, und Fossum für Meiner in der 83. Lass uns vielleicht noch ein, zwei Kleinigkeiten rauspicken, die da so passiert sind. Einmal war noch, dass diese, für mich die Flanke des Tages, schöne Grüße, Henrik Weidand, kann man mal so machen, war nicht aus vollem Lauf, er wird ein bisschen langsamer, aber es war trotzdem nicht minder schön, das Ding genau auf Fülles, ja, leider Gesicht am Ende, ne? Also Fülle macht den, glaube ich, mehr mit dem Gesicht als mit dem Kopf, aber gut, Gesicht gehört auch zum Kopf, egal. Das Ding gegen Pfosten, ärgerlich, geht der rein, glaube ich, gewinnen wir das Spiel am Ende sogar noch, oder ist das zu optimistisch von mir?
Nee, also so war es auch im Stadion gefühlt. Also so hat sich das auch angefühlt. Nur mal ganz kurz zu Henrik Weidand. Ich habe ja schon ganz, ganz viel erlebt. Also wenn ein Spieler Verletzungen erlitten hat und hat dann ein Comeback gefeiert oder bei Mesut Soleimani damals, der wurde auch frenetisch begrüßt im Stadion. Aber was da los war, das kann sich keiner vorstellen, als die Rückennummer 26 hochgehalten wurde und er dann wirklich den Rasen betreten hat. Was da los war, das kann sich keiner vorstellen. Da wirklich hat es keinen mehr auf den Sitzen gehalten. Ich glaube sogar Gerhard Schröder und Martin Ginn hat von den Sitzen gerissen. Das war ein richtig, richtig, richtig geiler Moment. Das muss ich mal ganz kurz
das
sagen.
Das musst du dir mal vorstellen. Da ist einer, der hat insgesamt, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber wahrscheinlich keine 60 Minuten Bundesliga oder keine 90 Minuten Bundesliga oder sogar nur keine 90 Minuten Profifußball. Und das Stadion, ich habe es ja tatsächlich, ich habe in dieser Kneipe, ich wollte nicht total unhöflich sein und beide Kopfhörer drin haben. Ich hatte einen Kopfhörer drin und habe das sogar gehört. Ich habe das in der Kneipe im Ohr gehört, dass das Stadion komplett ausrastet. Also das Stadion mit 33.000 Zuschauern, dürfen wir auch nicht vergessen. Es war jetzt nicht so, dass es Europapokalstimmung und es war bumsvoll war. 33.000 Zuschauer und du hast gehört, wie die Leute komplett aus sich rausgehen, nur weil Hendrik Weinert, also wirklich, es ist nicht, wie du sagst, es ist nicht so, dass Bastian Schweinsteiger nach 100 Jahren seine Karriere beendet und das letzte Mal eingewechselt wird und das ganze Stadion explodiert oder dass Totti sein Comeback feiert oder weiß der Geier was.
Nee, es ist nur eine ganze Nummer krasser.
Es ist unfassbar. Das tut mir dann auch schon für den Jungen fast leid. Das ist ja dann auch wirklich vielleicht ein Tickchen zu viel Druck und gar nicht so. Ja. Also klar freut er sich bestimmt auch, dass alle sich freuen, dass er kommt, aber fuck, Alter, gut.
Das war so geil, der lief die ersten zwei Minuten total verunsichert, wie so ein Reh, das man mit dem Scheinwerfer geblendet hat, so lief der über den Platz und dann hat er auch mal einen Zweikampf verloren und dann habe ich das gesehen, wie er so ganz kurz den Arm hebt, als wenn er sich bei allen entschuldigen wollte, dass er jetzt den Zweikampf verloren hat, so, fuck, sorry, Alter, ich weiß, ihr habt mich hier mega abgefeiert, aber ich bin halt auch irgendwie nur ein Mensch, so. Und ein paar Sekunden später schlägt halt der 1,97 Hühne so eine Flanke, das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen.
Geiles Ding.
Dass jemand mit der Körpergröße, mit den Stelzen, so viel Gefühl von seinen Füßen in den Ball bringen kann. Ja. Also diese ganze Geschichte ist einfach komplett geil.
Definitiv kein Bügeleisen im Schuh gehabt. Also das Ding war wirklich, das war Zucker. Er hatte ja dann noch leider eine Chance, die er, ich glaube, auf dem zweiten Pfosten geschossen hatte, ein bisschen zu lang, auf jeden Fall vergeben hatte. Die erinnerte mich so ein bisschen an die zweite Chance in Bremen, die er da hatte. Da hat er auch so mehr oder weniger Volley das Ding genommen. Schade, auch da war noch das 2-2
drin. Was dann los gewesen wäre, ey.
Dann hätte wahrscheinlich Palma und das Niedersachsenstadion hätten gleiche Emotionen gehabt. Wir hätten beides gleichzeitig abgerissen. Ja, gut, hat nicht geklappt. So viel zum Thema hätte, wäre, wenn, war aber nicht. Und du hast es gesagt, hinten raus fand ich, war es wirklich tauglich von uns, da haben wir alles versucht. Ob wir das 3-1 kriegen oder nicht, ist mir persönlich in dem Fall völlig wurscht. Im Gegenteil, kriegen wir es nicht, haben wir irgendwie nicht alles versucht, finde ich. Von daher ist okay. Das tat mir persönlich jetzt null und nichtig weh. Aber es hat mich so ein bisschen versöhnt hinten raus, die ganze Geschichte. Können wir uns darauf einigen. Aber es war halt auch schon viel Kacke dabei. Das dürfen wir bitte nicht vergessen. Da war nicht nur Freude an dem Tag. Da war auch viel Mist und viel Gegner machen lassen. Viele individuelle Fehler wieder. Nervig. Nervig.
Ja.
Tim, wir machen kurze Pause an dieser Stelle, sprechen dann so ein paar...
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Allgemeine Sachen noch durchgucken, natürlich auf das Frankfurt-Spiel und vielleicht haben wir auch eine Idee, wie wir das dann lösen.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobi und bei mir ist Tim Block. Tim, wir haben gesprochen über das Spiel gegen Hoffenheim. 3-1 verloren und wir haben es zumindest versucht und haben hinten raus dann noch ein paar schöne Momente gefunden und ein paar Sachen, über die wir uns freuen konnten. Füllkrug stand nochmal im Abseits. Ich glaube, das hatten wir ganz vergessen anzusprechen. Aber egal. Lass uns ein paar allgemeine Sachen klären. Ich würde gerne als erstes mit dir über Haraguchi sprechen. Der hat letzte Woche oder beim letzten Spiel gegen Hoffenheim haben wir gespielt? Nein, gar nicht wahr. Das stimmt ja gar nicht.
Gegen Nürnberg.
Gegen Nürnberg haben wir gespielt, so ist richtig. Da war der auf einmal in der Startelf. Und dann war das nächste Spiel gegen Hoffenheim, das war nämlich das am Dienstag. Da war er auf einmal nicht mal mehr im Kader. Jetzt habe ich nicht so viel mitgekriegt in meinem Urlaub, Tim. Verletzt oder war das eine Bewertung seiner Leistung gegen Nürnberg?
Da bin ich auch der falsche Gesprächspartner. Ich gehe ganz stark davon aus, dass der verletzt oder dass er angeschlagen ist. Ich könnte jetzt ganz kurz schnell nachgucken, aber das würde mit meinen Wurstfingern wahrscheinlich zu lange dauern.
Ja, ne, erzähl du mal, ich guck mal nach.
Ja, also ich glaube aber, dass dann Linden Meiner von Anfang an jetzt durch den Spielverlauf auch nicht wirklich eine schlechte Variante war. Ich bin auch so ein bisschen skeptisch, ob das mit dem Haraguchi, ob da alles stimmt, ob da alles okay ist oder ob der nicht so Jonatas-mäßig eigentlich so heimlich ein bisschen angeschlagen, schrägstrich verletzt ist und ich habe so das Gefühl, wir können den gar nicht voll belasten. Das ist so mein Eindruck.
Ja, kommt mir auch ein bisschen komisch vor. Hat natürlich mit der WM lange gespielt und vielleicht die Vorbereitung nicht so genießen können, wie es andere getan haben. Ist im Moment so ein bisschen Problemkind, finde ich auch. Aber du hast Linden Meiner angesprochen. Ich habe mir mal angeguckt, du kannst ja immer ganz wunderbar auf whoscored.com, kannst du dir angucken, wo die Leute so rumlaufen. Die Heatmap. Und wenn man sich die Heatmap dann von Anton anguckt, okay, das ist halt ein Innenverteidiger und genau da turnt er rum, zwischen 16er und Mittelfeld, das Ganze ein bisschen weiter rechts als links. Bei Wimmer ist es das gleiche, ein bisschen weiter links als rechts, aber auch die gleiche Ecke. Oder Sorg, der ackert halt auf der rechten Außenbahn hin und her und je nachdem, wie offensiv wir denn so spielen, ist das mehr in der
Gegend. Aber ich weiß genau, was du jetzt sagen willst.
Und dann klicke ich auf Linden Meiner und dann sehe ich, dass überhaupt gar keine Ecke wirklich dick ausgefüllt ist. Also das wird ja dann immer grüner oder roter, es wird, desto mehr wurde da gelaufen. Ja. Bei ihm ist es einfach, der komplette Platz hat überall so blaue Tupfer. Das heißt, der ist überall und nirgendwo. Am meisten vielleicht noch hinten rechts neben Sorg rumgelaufen, aber tatsächlich gefühlt überall gewesen. Was spielt Linden Meiner eigentlich für eine Position bei Hannover 96?
Ja, das ist, gefällt mir auch nicht so wirklich richtig, muss ich sagen. Also, da bin ich nicht so wirklich zufrieden mit. Der Trainer hat halt umgestellt. So, er hat halt auf diese Offensivpräsenz durch diese beiden Wingbacks von Hoffenheim, die halt sehr, sehr offensiv nach vorne gegangen sind, hat der Trainer halt reagiert und hat dann umgestellt und hat dann Linden Meiner vom linken Mittelfeld rechts auf die rechte Seite des rechten Außenverteidigers gezogen, um halt diese 1-gegen-1-Duelle wiederherzukriegen. Hat nicht so super funktioniert, aber das ist ein anderes Thema. Ich finde einfach, Linden Meiner ist einer, der rechts wie links spielen kann, aber dann bitte auch offensiv und ich halte davon nicht so ganz so viel, wenn man dem Jungen dann im Spiel ja so fast überfordert durch eben viele Positionswechsel und das nicht mal unbedingt dann auch seitenspezifisch dann eben lässt, dass man sagt, du spielst jetzt nicht mehr rechter Außenstürmer, sondern rechter Mittelfeldspieler. Sondern wenn man ihn von der linken Seite, wo er sich ja nun auch wirklich gut durchgesetzt hat und auch gut durchsetzen konnte, dann eben auf eine so defensive Rolle setzt, das finde ich nicht so gut.
Ja, ne, der spielt mehr rechter Verteidiger als alles andere. Also, das hatten wir ja.
Also, ich meine, was brauchen wir denn jetzt hier? Also, ich meine, wir brauchen doch jemanden, der vorne auch für Stress sorgen kann. Und das kann der nicht, wenn der.
Genau.
Ist zwar taktisch dann auch und bestimmt vom Plan her relevant, aber da kann man auch die Spieler durch Stecknadeln ersetzen und dann halt die Linden Meiner Stecknadel halt mit durch Baccalords ersetzen oder ähnliches. Also das muss ja nicht unbedingt Linden Meiner sein.
Genau, das finde ich auch. Das ist irgendwie Verschwendung. Also ich habe das ja noch verstanden, als wir gegen Dortmund gespielt haben. Genau, als wir diese Dreierkette gemacht haben und er quasi dann der fünfte Verteidiger war in der Rückwärtsbewegung.
Da war er ja auch rechts außen schon von Beginn an gesetzt.
Genau, das habe ich noch
verstanden. Da musste er nur den Weg zurückwählen.
Aber jetzt hast du mit Sorg, Anton Wimmer und Ostrzolek, hast du ja schon eine Viererkette hinten, hast Baccalord, Schwegler, Wallace, sind das so viele Leute, die da hinten vernünftig rumlaufen können. Warum muss, und du sagst es, dass das große offensive Potenzial von Linden Meiner hinten rechts vergeudet werden? Das verstehe ich aktuell nicht. Also das geht in mein Köpfchen nicht so ganz rein. Aber gut, vielleicht, der Trainer wird sich definitiv was dabei denken, aber wir dürfen auch mal sagen, was uns nicht gefällt.
Hundertprozentig.
Ne? Ja, klar. Finde ich.
Mich würde auch mal wirklich interessieren. Ich möchte auch unbedingt mal mit dem wirklich mal einen Kaffee trinken gehen, mit einem breiten Reiter. Ich würde das gerne mal von ihm erfahren, wie das, welchen Plan er da verfolgt. Er wird es mir wahrscheinlich nicht verraten, aber zumindest mit dem Gefühl, dass er es mir erklärt, würde ich ganz gerne mal in so ein Gespräch reingehen.
Ja, kann ich verstehen. Das geht mir mit fast jedem Trainer, den wir die letzten 100 Jahre hatten. Kann der mir mal erklären, was der hier macht? ja, also Tim, wir müssen ein bisschen noch auf die Gesamtsituation gucken. Jetzt weg von den einzelnen Spielern, vielleicht mehr so zum Gesamtproblem beziehungsweise zum Gesamteindruck, den Hannover 96 hinterlässt. Tobi Krause, ich weiß gar nicht, ob er selber war oder sein Kollege bei 96freunde.de, haben, glaube ich, keine 5 Minuten nach Spielende einen Artikel rausgebracht mit der Überschrift Trainerdiskussion nicht mit uns. Und ich finde, bisher klappt das tatsächlich ganz gut, dass das kein Thema ist. Also Breitenreiter steht zumindest öffentlich aktuell nicht zur Debatte. Wir haben aber definitiv zu wenig Punkte nach 5 Spielen. 2. Letzte Saison waren es 8 mehr. Da waren es 10. Wir waren, glaube ich, 2. oder 3. nach 5 Spieltagen. Das ist aktuell, ist das definitiv zu wenig. Tim, woran liegt's?
Ja, das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Also ich merke auch, dass es in und um Hannover eine gewisse Unruhe gibt und Unzufriedenheit mit den Ergebnissen vorrangig gibt. Aber das wäre bei mir ähnlich, wenn ich aber nicht sehen würde, dass die Mannschaft immer einen Plan hat und auch guten Fußball spielt. Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Lucien Favre, alle haben vor den Spielen gegen Hannover 96 gesagt, dass Hannover 96 eine echt gute Mannschaft ist, die guten Fußball spielen können. Ja, das würden vermutlich viele Trainer in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen uns sagen, weil sie das irgendwie sagen müssen. Aber es hat sich auch ein bisschen verändert. Also das haben früher Trainer auch über uns gesagt. Da haben sie halt eben gesagt, es ist eine schwierige Mannschaft, die spielen zu Hause, haben die Fans im Rücken. Aber jetzt beurteilt man offensichtlich auch wirklich das Fußballerische und das kann man sehr wohl auch ganz gut einordnen. Auch man kann es auch gut einordnen, als sehr gut zumindest befinden. Ich bin auch nicht zufrieden, dass wir nur 2 Punkte haben, aber wir haben hier ein Programm gehabt, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Hoffenheim, Dortmund, Werder, Leipzig, Nürnberg, gut, jetzt mal Nürnberg ausgenommen, das war auch das einzige wirklich richtige Kackspiel. Es ist schon nicht ganz so einfach, in so eine Bundesliga-Saison zu starten und jedes Spiel gegen einen Gegner zu spielen, den man eigentlich Top 6 einordnen müsste oder könnte. Schon nicht ganz so easy. Ich meine, jeder Fan oder jeder lokale Sportredakteur, der macht ja auch für sich seine eigene Saisonprognose und überlegt vor den Spielen oder vor der Saison, wo könnte es von Hannover 96 hingehen. Und ich glaube, die meisten, das kann man ja auch überall lesen, hören, auch wenn man sich vor dem Spiel mal mit jemandem unterhält, die meisten schätzen es eher so ein, dass man eben nicht absteigt, aber eben die obere Tabellenhälfte nicht ganz aus den Augen verliert. Und da sind wir ja aktuell auch noch auf Kurs. Wir haben jetzt den 5. Spieltag. Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Ja, André, in dem Sinne, schöne Grüße an André. Der verfällt halt schnell in Panik.
Das stimmt, Das stimmt. André verfällt sehr schnell in Panik. Und,
ja, gut. Also so eine Trainerdiskussion, die wird es in spätestens 3 Spieltagen geben. Wenn wir zumindest im Umfeld der Fans zumindest, die wird es geben, wenn wir jetzt auch die nächsten 3 Spiele, wenn wir dann nicht einen Dreier holen oder irgendwie 2 Dreier, dann wird es die geben, aber die kann ich nicht wirklich ernst nehmen. Das ist halt eine sehr schwierige Situation für den Trainer und für die Mannschaft, aber die Mannschaft hat gezeigt, vom Spiel zu Spiel, dass sie ihrem Plan treu bleibt, dass sie alles konsequent hinten flach rausspielt, dass sie kaum mit langen Bällen arbeiten, weil sie erkannt haben, dass sie da im 1-gegen-1-Duell nicht so gut sind und haben ihre Schwächen zu ihren Stärken gemacht und haben es einfach umgedreht und spielen jetzt alles flach hinten raus. Es reden auch Trainer in der Bundesliga immer auch zwar nur in Nebensätzen, aber sie reden sehr hochachtungsvoll von uns. Heiko Herrlich hat letzte Saison zum Beispiel gesagt, Hannover 96 ist die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die alles konsequent flach hinten raus spielt. Und dass das mal jemand sagt über Hannover 96, das hätte ich mir niemals träumen lassen. Es gibt auch so eine ganze Statistik, ich weiß gar nicht, von wem es jetzt letztendlich war, aber ich suche sie gerade mal eben raus. Da wurde Hannover 96 tabellarisch eingeordnet Und zwar, was Ballbesitzzahlen angeht und gespielte Pässe. Da war Hannover 96 und ich habe es auch gleich auf Platz 3 jeweils. Hannover 96 war als drittplatzierte Mannschaft in der Bundesliga, was die Ballbesitzzahlen angeht, hinter Bayern München und dem VfL Wolfsburg überraschenderweise. Also es überrascht mich jetzt mehr, dass VfL Wolfsburg so auf Platz 2 steht.
Also Bayern natürlich nicht, das überrascht keinen, aber ja, ich verstehe das auch alles tatsächlich und ich sehe das ja ehrlich gesagt auch so. Also André hat natürlich bei mir auch gesagt, wehe, du lässt Tim gute Sachen über Hannover sagen. Ich sage, nun beruhigen Sie sich erstmal, junger Mann, alles wird gut. Ich bin nur so semi-nölig aktuell. Also ich bin halt natürlich auch ein Tabellengucker und ich bin einer, der mit Unentschieden sowieso nie zufrieden ist. Deshalb war ich auch nach dem Bremen-Spiel schon irgendwie leicht angestinkt.
Angestinkt ist ein super Wort.
Angestinkt nach dem Bremen-Spiel, weil du halt führst und kurz vor Schluss und dann noch das 1-1. Da hatte ich schon, das ging mir schon auf den Sack. Gegen Dortmund, okay, da bin ich gar nicht so anspruchsvoll. Leipzig nervt halt auch, aber da ziehe ich dann wirklich die positiven Sachen raus, dass wir Leipzig sehr gut beschäftigen konnten, dass wir viel Spaß mit denen hatten. Dass wir am Ende dann halt 3-2 verlieren, ist bitter und ärgerlich. Vielleicht sogar unnötig, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber es ist doch schon, also ein Ritterschlag. Ein Ritterschlag für Hannover. Wenn Hannover nach Leipzig fährt und wir hatten ja jetzt nicht so viel Ballbesitz, weil wir Leipzig komplett auseinandergefummelt haben, sondern weil Leipzig das auch gar nicht anders wollte. Also die wollten ja selber gar nicht das Spiel machen. Und wenn die sagen, okay, da kommt Hannover und die lassen wir das Spiel machen, klar war das aus Leipziger Sicht dann erfolgreich am Ende und für uns nicht, aber dann ist es, unterstützt es sicherlich das, was du gerade gesagt hast, dass die anderen Mannschaften oder die anderen Trainer, zumindest in Hannover 96, nicht mehr die Trümmertruppe sehen, die wir die letzten Jahre sicherlich oft genug gegeben haben in den Saisons, wo es dann hieß, ach, da kommt Hannover, hinten drin stehen, das können sie, aber das war's dann. Also ich mag das auch, dass wir versuchen, eine Idee vom Fußball zu haben und dass wir das teilweise auch ganz gut machen, dass wir gegen Nürnberg 2-0 verlieren, natürlich, da kommt dann diese Almonotz-Geschichte dazu, da ist dann Wood nach 30 Minuten auch raus und das ist dann auch Kacke und irgendwie, also ich bin so halbnölig aktuell und so ein bisschen hin und her gerissen und da irgendwie nervt es mich auch am meisten, dass sich das durch die ganze Saison zieht, weil ich ja auch schon vor der Saison nicht genau wusste, in welche Richtung das alles gehen soll. Jetzt geht's halt aktuell nach unten. Das hilft meiner guten Laune auch nicht, deshalb bin ich mehr nölig und dann bin ich aber eigentlich nur so halbnölig, weil eigentlich ist es ja ganz gut. Und dann gucke ich auf den fucking Spielplan und sehe, dass wir als nächstes in Frankfurt spielen, dann kommt zu Hause der VfB Stuttgart, dann ist Länderspielpause. Du hast von 3 Spielen gesprochen, ich würde gerne nach diesen 2 Spielen den Cut machen, weil Länderspielpause nach 7, Tim, also wir können bis dahin maximal 8 Punkte haben. Wir werden vermutlich nicht 8 Punkte haben, aber ich möchte schon, dass es 6 sind. Also ein Unentschieden und ein Sieg gegen Frankfurt und gegen Stuttgart ist schon irgendwie Pflicht, weil Stuttgart, die sind punktgleich mit uns und fast auch torgleich und Frankfurt ist der nächste Gegner nach oben, also 15. sind die mit 2 Punkten mehr. Das darfst du eigentlich nicht verlieren gegen Frankfurt.
Ja, klar darfst du es nicht verlieren. Jetzt vor allem in dieser Situation halt auch nicht. Also ich sag mal, auch gegen Stuttgart, das wird halt auch ein umkämpftes Spiel werden, weil Stuttgart, die haben schon eine Trainerdiskussion. So, das ist schon mal eine scheiß Voraussetzung dafür. Frankfurt, die werden unter der Woche, glaube ich, Europa League spielen, wenn ich mich nicht irre.
Ja, nächste Woche spielen. Genau. Ja, das könnte sogar wichtig sein für uns.
So, also die werden vermutlich wieder rotieren. Und dann ist so ein Spiel sowieso ganz anders. Also ich mache mir aktuell, und das kann ich auch so abschließend sagen, keine Gedanken um irgendetwas, weil im Vergleich zu den Zeiten, in denen wir uns Sorgen machten aufgrund der Punkte, haben wir auch vergleichsweise scheiß Fußball gespielt. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und da kann ich auch diejenigen, die jetzt kritisieren und die jetzt wieder dann sagen, ja, aber wir haben ja keine Punkte und wir hätten da das, Herr Breitenreiter muss da sich was überlegen, ne, und der Sorg und der Ostscholek und der Albonos, also alles Graupen und so weiter und so fort, kosten uns Punkte. Das kann ich alles absolut nicht ernst nehmen, das ist auch überhaupt nicht sachlich genug, um wirklich ernsthaft über so eine Situation zu diskutieren. Es ist halt eben ein komplexer Sport und es ist eine Situation in einem komplexen Sport, die wir halt so auch noch nicht gehabt haben. Wir spielen guten Fußball, holen aktuell die Punkte nicht. Wobei, das stimmt nicht ganz. Unter Koku, da hatten wir eine ähnliche Situation. Da haben wir am Ende die Kiste einfach nicht mehr getroffen und da war die Mannschaft total verunsichert zum Schluss und dann wurde irgendwann der Trainer entlassen.
Das stimmt. Unter Koku haben wir tatsächlich auch ganz hübschen Fußball gespielt, ja. Das weiß ja keiner mehr. Das haben ja alle verdrängt und vergessen. Und deshalb haben wir auch alle gelacht, als er nach Stuttgart ging. Haha, ich weiß es noch.
Das war irgendwie, ja. Keine Ahnung. Wie auch immer.
Also aber Tim, ich möchte da zwei Sachen gerne gegenhalten. Also auf der einen Seite, ja, schön, dass wir schön Fußball spielen, aber irgendwann nimmt sowas ja auch einen Lauf an. Also so eine Negativspirale ist, glaube ich, das passende Wort. Wenn du dann kein Selbstvertrauen mehr hast, und ich habe das in der Spieltagsvorschau beim Bulli-Special bei Kevin Scheuren erzählt, der hatte mich dazu befragt, und ich habe gesagt, ja, ich habe da durchaus dann die Sorge, dass es irgendwie in die Richtung geht. Wenn es gut läuft, ist alles das, was Breitenreiter macht, Zauberei, und es ist fantastisch, und er hat immer die besten Ideen und er rotiert so gut durch und er lässt die Spieler nah an der Mannschaft. Und wenn es halt nicht funktioniert und er dann so einen Haraguchi reinnimmt und dann vom Reinnehmen auf die Tribüne setzt und vielleicht spielt er jetzt gegen Frankfurt dann doch wieder, dann ist es irgendwie Aktionismus und Angst und pure Verzweiflung, die man dem Trainer danach sagt, obwohl er genau das gleiche macht wie letzte Saison, nur halt ohne den Erfolg der letzten Saison. Also dass sich da wirklich so schnell so eine Negativspirale entwickelt, Da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst vor. Und ja, das ist was man vielleicht auch abstellen kann, aber vielleicht ist es tatsächlich auch ein qualitatives Problem, was da im Moment für individuelle Fehler passieren. Und das war Asano mit seinem Bock da hinten, wo er den Ball dusselig verliert. Anton und Wimmer glänzen da auch regelmäßig mit dem einen oder anderen Ding, wo sie echt richtig, richtig kacke aussehen. Das macht mir die nächsten Sorgen, dass wir aktuell Spieler haben, die nicht das liefern, was sie hoffentlich können. Also bei Anton wissen wir, was er kann. Bei Wimmer wissen wir es ehrlich gesagt noch nicht so ganz, weil das hier noch nicht immer gezeigt hat. Aber da sind mir zu viele Böcke drin, die dann halt auch Selbstvertrauen kosten und allen voran Punkte kosten. Und das gefällt mir überhaupt nicht.
Nein, der Trainer hat ja auch gesagt, da müssen wir jetzt halt eben in Frankfurt einen Sieger zwingen. So, ist ja auch mal eine Aussage. Da müssen wir jetzt halt auch mal einen Sieg erzwingen. Das habe ich so von ihm auch noch nicht gehört. Also die Situation erfordert natürlich auch immer Maßnahmen, aber wir befinden uns auch wirklich in einer Situation, in der wir hier absolut nicht in Panik verfallen müssen, weil nach dem fünften Spieltag muss keiner hier Panik haben. Das wird auch, wenn wir in Frankfurt verlieren, wird davon die Welt auch nicht runtergehen. Außer vielleicht für André. Der wird dann einfach ohnmächtig vorm Fernseher.
Ja, ich werde im Stadion ohnmächtig, vermutlich. Also wenn wir da verlieren in Frankfurt, dann werde ich wirklich ohnmächtig.
Ja, ist halt dann einfach so. Ja, ist halt doof auch, und verstehe das auch, dass man mit gewissen Erwartungen in die Saison gegangen ist und so weiter. Aber da muss man mal seine eigenen Erwartungen mal hinterfragen. So. Umbruch ist halt auch nicht einfach so, dann, ja, ist halt auch nicht einfach nach so einem Umbruch, dann, ich hasse dieses Wort übrigens total, ist total deutsch, Umbruch, oh Gott, furchtbar.
Jede Mannschaft hat jede Saison Umbruch.
Dortmund hat den 9. Umbruch jetzt und Schalke hat den 10. Umbruch.
Ja, in jeweils
und
4
Werder
Jahren.
Hat den 9. wiederum den 9. Umbruch und Hamburg hat den 124.
Ja, richtig. Also ja, das Umbruch finde ich auch wirklich, weiß ich nicht. Umbruch kannst du in der Nationalmannschaft haben, wenn du sagst, so, jetzt gehen die Weltmeister
Das heißt ja nicht mehr die Mannschaft, sondern der Mannschaft.
Genau, da hast du Umbruch in der Mannschaft. nein, aber du weißt, was ich meine. Da ist einfach ganz anderer Spielrhythmus. In der Bundesliga-Mannschaft hast du immer einen Umbruch. Also zumindest nach jeder Saison hast du einen Umbruch, weil wer bleibt schon mit dem gleichen Kader zusammen? Das ist totaler Quatsch. Tim, lass uns tippen. Wir müssen tippen. Also Frankfurt, hast du noch eine Mega-Idee, was der Trainer machen könnte? Also wenn man sich die Aufstellung vom letzten Wochenende anguckt, ich gehe mal davon aus, Ostrzolek wird nicht nochmal von Anfang an spielen. Albonoz könnte ja spielen, wenn er möchte oder wenn er darf. Darf zumindest wieder vom DFB, wenn er vom Trainerseite auch darf. Wird Bakalauz wieder spielen? Glaubst du, dass wir vielleicht mit zwei Stürmern an die ganze Geschichte rangehen? Also dass ein Wood, Asano, Weidand neben Füllkrug auflaufen, oder muss Fülle es alleine richten?
Ich glaube, wir werden den Spieß diesmal spielerisch-taktisch umdrehen. Also wir werden uns, ähnlich wie Leipzig, werden wir stabil stehen hinten, weil wir jetzt auch Selbstvertrauen brauchen. Und das kriegst du meistens auch, wenn du keine Gegentore bekommst, aber natürlich auch, wenn du vorne welche schießt. Und werden Frankfurt in einem 4-4-2 sehr tief anlaufen mit schnellen Flügelspielern und dem sehr starken Tiefenläufer Asano. Und eben Niklas Füllkrug vorne drin. Wir werden aber auch mit Niklas Weidand, Henrik Weidand, Entschuldigung, furchtbar peinlich ist mir das jetzt gerade, mit Henrik Weidand auch nach Frankfurt fahren, für den Lucky Punch Moment. Und wir werden Frankfurt kommen lassen. Frankfurt hat gegen Leipzig eine gute zweite Hälfte gespielt. Ja. Aber Leipzig hat furchtbar schlecht gespielt und wir werden in der zweiten und in der ersten Halbzeit gutes Spiel abliefern, weil wir jetzt unbedingt 3 Punkte haben möchten und dann gegen Stuttgart auf diesen 3 Punkten aufbauen.
Ja, das wäre irgendwie nötig, ne? Also du siehst Asano tatsächlich kommen, neben Füllkrug beide vorne drin und dann...
Ja, glaube ich schon.
Ich hab mal
das
gesagt...
Das war halt auch so diese Formation, mit der wir die ganze Vorbereitung eigentlich durchgehend gespielt haben. Also,
ja, das stimmt.
Ich sehe auch Asano aufgrund seiner dann doch, ja, zwar nicht gigantischen spielerischen Qualität, aber immer noch im Vergleich zu Wood seiner gigantischen spielerischen Qualität noch als eine bessere Ergänzung als Wood. Mit Niklas Füllkrug. Hat auch ordentlich für Wirbel gesorgt, ist auch ein Spieler, der, wenn er in die Box kommt, dann auch mal schnell zum Elfmeter-Risiko werden kann für eine Mannschaft. Ist eine Qualität, auf die man nicht verzichten kann zurzeit.
Okay, ich habe einen Namen noch ins Spiel gebracht, der mir so durch den Kopf gegeistert ist. Was ist eigentlich mit Noah Joel Saren Renbase?
Ich hab's gewusst.
Also der hat jetzt 3 Spiele, den 9., 10. und 11. Spieltag in der Regionalliga Nord hat er gespielt, er hat 2-mal durchgespielt, jetzt am 22.09., also vor einer Woche, ist er nach 64 Minuten ausgewechselt worden. Für mich riecht das alles nach, der Junge ist genau jetzt für Frankfurt fit für den Kader und das ist die Veränderung, die Breitenreiter den Arsch, nicht den Job rettet, aber zumindest den Arsch rettet, beziehungsweise jetzt den Trend bringt. Das ist mein Plan fürs Wochenende. Funktioniert nicht?
Kann funktionieren. Das Problem ist, gar nicht mal unbedingt, dass dann, wenn wir durch so eine Basé-Aktion dann auch irgendwie mit 1-0 in Führung gehen oder da Basé irgendwie beteiligt ist und deshalb das alles ganz gut für uns ausgeht in Frankfurt, sondern das Problem ist einfach, dass wir in Hannover ein Umfeld haben, das dann auch sofort den Trainer entmündigt. Also spielt der Basé gut, dann erwarten auch sofort 80-90%, dass er auch gegen Stuttgart selbstverständlich spielt und viele fühlen sich dann wiederum bestätigt, was für ein toller Fußballer das doch ist und so weiter. Und dann spielen wir halt gegen Stuttgart, das ist ein ganz anderes Spiel, da werden wir dann die ballführende Mannschaft sein, dann spielt er halt eine Karre Mist wieder zusammen. Also ich bin noch nie ein richtiger Freund von ihm gewesen. Wenn er jetzt dann gegen Frankfurt 1 auflegt und 1 selber macht und wir fahren mit 2-1 nach Hause, ist alles gut, dann nehme ich ihn gerne in Hannover in Empfang und lade ihn zum Essen ein. Aber das muss gegen Stuttgart nicht nochmal sein. Also ich bin gerne bereit, ihn auch für so eine Schlussphase. Da ist er, glaube ich, sowieso für so eine wirre Phase ist er sowieso ganz gut. Aber von Beginn an.
Nein, von Beginn an wollte ich
wirklich
will ich
zu viel Anpassungsmöglichkeit.
Das ja. Geht mir auch so. Also von Beginn an finde ich jetzt auch ein bisschen too much. Bin gespannt, ob der Trainer vielleicht, weil das, wenn das halt nicht funktioniert, dann ist es dieses, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Verzweiflungsmove des Trainers.
Ja.
Und wenn es funktioniert, ist er wieder der Gott. Also ich kann schon verstehen, dass es Gründe gibt, solche Moves nicht zu machen, unabhängig von der Person Noah Joel Saren Renbase, Entschuldigung, unabhängig von ihm, birgt das tatsächlich Gefahren, die da entstehen können, wenn man da irgendwie anfängt zu denken, man könnte jetzt mit so einem Zaubermove alles retten. Tim, tippen. Also, letzte Woche getippt, hat gegen das Spiel gegen Hoffenheim, hat Tobi Krause 3-0 für Hoffenheim getippt, war damit deutlich besser als mein 2-1 Heimsieg. Herzlichen Glückwunsch, Tobi. Hast du gut gemacht. Ich leg vor, in Frankfurt gewinnen wir, weil es gegen Hoffenheim schon so gut geklappt hat. 2-1. Schießt du los. Wie geht's aus?
1-0-1.
Also, wir gewinnen. Sagst du.
Ja,
anders geht's auch nicht, ne? Also ich finde, wir können jetzt hier nicht mehr mit Unentschieden und so weiter.
Das ist jetzt hier so Zwangsoptimismus auch.
Genau, anders funktioniert das alles nicht. Tim, ich hoffe, dass das alles gut wird und ich hoffe, dass wir dann nächste Woche wieder eine normale Sendung haben mit 2 Gästen und 60 Minuten, vielleicht auch 65 oder 55. Heute war es schön. Ja, das war sehr angenehm mit dir, Tim. 40 Minuten, 42 Minuten haben wir gesprochen. Ich hoffe, dass es auch den Hörern gefallen hat. Wenn ja, ihr wisst das, ne? Mit Bewerten bei iTunes kommt immer cool und noch cooler kommen Retweets und erzählt euren Freunden, eurem Lieblingsforum oder dem Kaffeekränzchen eurer Großmutter davon, dass es uns gibt, dass sie uns hören sollen. Freuen wir uns immer sehr drüber. Vielen Dank, Tim, für diese Woche.
Ja, sehr gerne.
Und wir hören uns auf jeden Fall alle Mann nächste Woche wieder, wenn wir dann das Spiel gegen Frankfurt besprechen und vielleicht auch noch einen kleinen Blick nach vorne werfen auf das Spiel gegen Stuttgart und Taifun Korkut. Das war's für diese Woche. Tschüss.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.